zum Mikro auch nicht hin, obwohl Joni ganz viele große Worte verwendet hat. Mein Name ist David, ich bin hier in Bayreuth geboren und aufgewachsen und deswegen kennen mich vielleicht auch noch einige. Ich bin aber schon seit 2009, 2010 nicht mehr wirklich regelmäßig hier gewesen. Deswegen, wenn du irgendwann der Zeit danach gekommen bist und mich nicht kennst, dann kenne ich dich wahrscheinlich auch nicht. Aber ich freue mich, dass wir uns vielleicht nach dem Gottesdienst kennenlernen können. Genau, ich darf immer wieder hierher kommen und ich freue mich, immer wieder hier zu sein. Und auch heute über das Thema Klimawandel, über diese Reihe weiterzureden, wo wir einfach nachdenken, wie gehen wir miteinander um? Worum geht's? Wie können wir dafür sorgen, dass ein Klima, ein Umgang miteinander entsteht, der durch und durch positiv ist? Und ich bin im Moment in Frankfurt, lebe da und wenn man da mit Leuten redet, egal ob die Christen sind oder damit gar nichts zu tun haben wollen, wenn man das Christentum, wenn man das auf eine Sache reduziert, was ungefähr jeder verstanden hat, worum es im Kern geht irgendwie, würden die viele Leute sagen, auch viele Leute, die nicht in Kirche gehen, es geht irgendwie um Nächstenliebe. Also Christentum ist ja ganz viel und bla bla bla, aber was ich auch ganz gut finde eigentlich, sagen die meisten, das ist so dieses Thema Nächstenliebe. Dass man den anderen liebt. Das ist was, was quasi mit Christentum fast übereinstimmt. Das ist was, wo alle drüber reden. Und eigentlich sollte das Thema, dass man einander liebt, dass wir miteinander gut umgehen, relativ selbstverständlich sein. Wenn das denn jedes Kind weiß, jeder, der in die Kirche geht oder nicht in die Kirche geht, weiß, darum geht's, dass wir einander lieben. Aber umso länger ich mit Menschen zu tun habe, die in die Kirche gehen oder vielleicht auch nicht mehr in die Kirche gehen, umso mehr ich Menschen kennenlerne, umso mehr merke ich, das ist überhaupt gar nicht so selbstverständlich, wie es sein sollte. Und ich bin immer wieder traurig, aber irgendwie, also wenn ich Geschichten höre von Leuten, die zum Beispiel bei uns in die Kirche dann kommen, die sagen, ich war jahrelang nicht in der Kirche, ich war jahrelang auch weg von Gott und die sagen das nicht, weil sie Gott doof fanden. Die sagen das nicht, weil Gott ihnen was angetan hat. Die sagen das auch nicht, weil sie irgendwie das einfach komisch finden, die Vorstellung, sondern die sagen das, weil sie auf eine Art und Weise behandelt wurden, die ihnen keine Lust mehr macht, da weiter hinzugehen. Menschen, die zutiefst verletzt worden sind von Leuten, ja, die auch Christen sind. Und ich will gar keine bösen Absichten unterstellen und auch gar nicht sagen, dass es falsch war, Dinge zu sagen. Aber die Frage, wie es gesagt wurde, wie man miteinander umgeht, das ist oft ein richtig, richtig, richtig großes Problem. Und vielleicht ist es deine Geschichte. Vielleicht warst du Wochen, Monate, Jahre, hast du dich gefragt, ob du überhaupt noch was damit zu tun haben willst. Und du hast nicht gezweifelt, ob es Gott geht oder nicht. Du hast nur gezweifelt, ob du mit den Menschen, die dich so behandelt haben, weiter zu tun haben willst. Wenn es deine Geschichte ist, ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du dem vielleicht noch eine Chance gibst oder dich langsam zurückkommst. Aber dieses Thema, dass wir einander lieben, darüber müssen wir reden. Das ist ein Kerngedanke von dem, was es heißt, Christ zu sein. Und das ist ein Kerngedanke von dem, wo wir ganz oft herausgefordert sind und vielleicht auch oft scheitern. Und es gibt einige Stellen dazu im Neuen Testament. Die ganzen Briefe sind voll davon, wo Paulus und Petrus und Johannes auffordern, dass wir einander lieben. Und eine dieser Stellen ist in 1. Korinther 8. Und über die möchte ich heute zu uns ein bisschen nachdenken. Und die Situation ist, die Korinther waren eine griechische Stadt und da gab es verschiedene Tempelkulte, verschiedene Götter, verschiedene griechische Götter, die Römer haben auch noch ein paar mitgebracht. Und in diesen Tempeln wurden Opferfeste gefeiert und dann hat man da auch gegessen oder sich Fleisch mit nach Hause genommen. Und diese Leute, die da hingegangen waren, das sind Religionen, das war, irgendwann haben die Paulus getroffen, Paulus hat ihnen von diesem Jesus erzählt und sie haben angefangen zu sagen, das ist nicht mehr das Wahre, diese Götzen, diese anderen Götter, die griechischen Götter, die römischen Götter, die sind nicht das Wahre, sondern ich glaube, dass Gott, dass Jesus der einzig Wahre ist. Und dann kam eine Frage auf bei denen, okay, darf ich jetzt noch das Fleisch essen? Weil mein Lieblingsmetzger, der hat nur Fleisch, das vorher bei Götzen war. Darf ich das essen? Und scheinbar war das eine Frage dort und vielleicht auch eine kleine Frage. Und das ist kein Beispiel, wo wir sofort vielleicht sagen, oh ja, das hat mich auch schon immer gefragt, ob ich dieses oder jenes Fleisch essen darf. Aber es gibt da ein wichtiges Prinzip, über das Paulus reden will. Weil ich kann mir vorstellen, also wenn wir der erste Vers, Kapitel 8, Vers 1 heißt es, was aber das Götzenopferfleisch betrifft. Ihr sagt, wir wissen, dass wir alle Erkenntnis haben. Also wir will quasi Paulus spricht das Thema an und Paulus sagt ihnen, hey, ihr sagt, ihr wisst alles, ihr habt alle Erkenntnis, ihr habt es verstanden. Vielleicht war das in dem Brief, den die Korinther ihm geschrieben haben, mit ein paar Fragen nur so eine Nebenbemerkung. Ja, Paulus, hier das mit dem Götzending, das darf man essen, ist ja kein Problem, oder? So, stimmt's oder haben wir recht? Quasi. So hat die das behauptet. Das war eigentlich kein großes Ding, aber Paulus sieht da eine viel größere Sache. Und Paulus hat nicht einfach Ja oder Nein zurückgeantwortet, vielleicht so ein bisschen Theologenkrankheit, der hat erstmal zwei Kapitel geschrieben, um die Frage zu beantworten. Aber weil es ist kein Ja und Nein, weil Paulus hat in dem, was sie gesagt haben und wie sie es gesagt haben, was entdeckt, was nicht okay ist. Und es geht um was Tieferes. Und worum es geht und worum es in den ganzen Versen geht und den Satz, den Paulus den Leuten rüberbringen will, ist die zweite Hälfte von Vers 1. Da heißt es, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Er sagt in Vers 2, wenn aber jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Vers 3, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Es fängt an, okay, dürfen wir Fleisch essen, das vor Götzen geopfert wurde? Und Paulus sagt, darum geht es eigentlich gar nicht. Das, worüber ich mit euch reden will, worum es wirklich geht, ist Erkenntnis bläht auf und Liebe baut auf. Und es ist, darum geht's Paulus. Er kommt zurück zu dem Thema, aber erstmal geht's hier rum, weil die Situation war wahrscheinlich, dass die Leute gesagt haben, wir essen Götzenopferfleisch, kein Problem, überhaupt keine Frage. Und da gab's anscheinend auch Leute, die damit ein Problem hatten und die haben gesagt, wir wissen, dass es so ist. Wir wissen, dass es kein Problem ist. Das sagen sie auch später. Wir essen es einfach. Und Paulus sagt, okay, ihr wollt über Erkenntnis reden. Ihr wollt wissen, ihr wollt darüber reden, wie wichtig es ist, Dinge zu wissen. Und dann sagt er, wenn ihr glaubt zu wissen, in Vers 2, wenn ihr glaubt, Erkenntnis zu haben, dann habt ihr wahrscheinlich noch nicht genug Erkenntnis. Paulus sieht hier ein Problem. Und das Problem für Paulus liegt nicht darin, dass die überhaupt nachdenken, dass die überhaupt Erkenntnis haben, dass die überhaupt über Wahrheit nachdenken. Das Problem ist, dass sie es nicht genug machen, dass sie nicht die richtige Erkenntnis haben. Das Problem ist nicht zu wenig Erkenntnis oder zu viel Erkenntnis, sondern dass die Erkenntnis vielleicht zu kurz greift oder nicht breit genug gesteuert ist. Denn wirkliche Erkenntnis ist das, was in Vers 3 steht, für Paulus Wort. Okay, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von Gott erkannt. Und ich glaube, diese Verse sind so der Kern. Und danach macht er Beispiel. Und ich möchte mit uns erstmal über das Beispiel reden, das Paulus macht. Und dann zurückkommen zu dem, was er hier sagt. Einfach, dass wir die Hintergründe verstehen. Und das Beispiel, die Situation, beschreibt Paulus in Vers 4 weiter. Und da heißt es, was nun das Essen von Götzenfleisch betrifft. Wir wissen, dass es keine Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur ein einziger. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf der Erde, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin. Und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Und er sagt, theoretisch habt ihr recht. Theoretisch wissen wir, es gibt nur einen Gott. Und auch wenn die in den Tempel gehen und andere Götter anbeten, das sind keine Götter. Das glauben die, aber wir glauben das nicht. Wir glauben, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Wir glauben, es gibt nur einen Herrn. Es gibt einen Schöpfer, den Vater und einen Retter, Jesus. Daran glauben wir. Und ihr habt recht. Ihr habt recht in dem, theoretisch habt ihr recht. Man darf das essen, kein Problem. Es gibt keine Götzen. Und dann kommt ein großes Aber. Aber, Vers 7. Aber diese Erkenntnis ist nicht bei allen. Sondern manche essen, da sie bis jetzt an den Götzen gewöhnt waren, das Götzenopferfleisch und ihr Gewissen, da es schwach ist, wird befleckt. Okay, ihr habt diese Erkenntnis. Ihr wisst, es gibt keine anderen Götter. Aber unter euch, da gibt es doch Leute, die denken nicht so. Unter euch gibt es Leute, die haben ihr Leben lang da mitgemacht. Und jetzt, wenn sie an Gott glauben, wollen sie sich davon distanzieren, wollen aufhören mit dem Alten, wollen nicht mehr diese anderen alten Götter verehren oder glauben vielleicht sogar, dass da irgendwelche spirituellen Kräfte am Werk sind und wollen sich nicht mehr irgendwelchen anderen Kräften als der Kraft Gottes aussetzen. So. Ihr wisst, dass es nicht stimmt, Aber bei anderen ist es vielleicht nicht so. Und es ist auch keine Sache, die ich mit einmal erklären löse. Ich habe mein Leben lang war ich das so gewöhnt und jetzt kommt einer her und sagt mir das, war mal kein Problem mehr. So funktioniert Veränderung in Menschen nicht. Dass es so macht und wir auf einmal anders denken, das ist die absolute Ausnahme. Normalerweise sind solche Dinge, die brauchen lange, lange, lange. Und Veränderung braucht eine lange Zeit. So, ihr habt diese Erkenntnis und das ist schön und gut. Aber es gibt Leute, die haben die nicht. Und weil die nicht haben, das ist ein Problem. Und das Problem beschreibt er in den nächsten Versen. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir essen, geringer, noch sind wir, wenn wir nicht essen, besser. Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Also ihr glaubt, ihr seid stark, ihr glaubt, ihr habt die Freiheit, das zu essen. Und eure Freiheit ist nicht das Problem. Eure Freiheit ist dann ein Problem, wenn andere darunter leiden. Vers 10. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch liegen sieht, wird nicht sein Gewissen da schwach und er wird darin bestärkt, die Götzenopfer selbst zu essen? Und durch deine Erkenntnis kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Okay, es gibt da Leute, die glauben, sie sind frei und dürfen das. Und es gibt da Leute, für die ist das ein Problem. Das fühlt sich nicht richtig an. Und ihr macht es einfach. Das ist euch egal, was ihr an, wie es den anderen geht. Es ist euch egal, was die anderen denken. Ihr sitzt da. Stellt euch mal vor, ihr liegt da in diesem Tempel und haut euch schön das Götzensteak rein und dann sieht euch jemand und denkt sich, ha, das muss ich anscheinend auch machen. Und dann macht er das und dann wird sein Gewissen verunreinigt. Dann fühlt er sich schlecht, dann fühlt er sich schuldig, dann fühlt er sich nicht gut. Und er fühlt sich weg von Gott. Er fühlt sich sündig. Und dann sagt Paulus, um den Satz, okay, Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. In Vers 11 sagt er, durch deine Erkenntnis wird der Schwache zerstört oder kommt der Schwache um, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wisst ihr, warum es keine Ja- oder Nein-Antwort ist? Okay, ist diese Erkenntnis richtig? Das ist keine Ja-Antwort. Weil selbst wenn die Erkenntnis richtig ist, darum geht's nicht. Es geht nicht um Recht haben. Es geht darum, welchen Einfluss hat es auf die anderen? Hast du mal drüber nachgedacht, was das, was du weißt, für die anderen bedeutet? Okay, du hast die Erkenntnis. Du glaubst, das ist kein Problem. Und du hast recht. Aber es gibt Leute, die denken nicht so. Und in dem, was du machst, hilfst du nicht. Du baust nicht auf, sondern du zerstörst. Und es ist keine Belanglosigkeit. Okay, dann habe ich denen eben ein bisschen irgendwie Problem gemacht, sondern die Worte, die Paulus dafür verwendet, sind unfassbar stark. Ihr schadet dem und ihr zerstört den, Vers 11, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so gegen den Bruder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Das ist kein, tut mir leid, dann hast du eben schlechte Gedanken gehabt, sondern, okay, ihr schadet jemanden, ihr zerstört jemanden, für den Jesus selbst gestorben ist. Jesus selbst liebt die Person ohne Ende. Und wenn ihr euch so an dem anderen versündigt, dann sündigt ihr gegen Gott. Erkenntnis, die aufbläht, ist kein Kavaliersdelikt, wo man drüber hinwegsehen kann. Das ist ein tiefes, tiefes Problem. Warum ist es ein Problem? Weil es andere zerstört. Und diese anderen, die sind von Gott geliebt. Und deswegen ist es auch für Gott ein Problem. Diese Ebene, dass es nur zwischen dir und einem anderen passiert, und ohne dass Gott irgendwas zu tun, die gibt's nicht. Wenn wir andere behandeln, gut oder schlecht, und diese anderen von Gott geliebt sind, dann hat es immer was mit Gott zu tun. Wenn Eltern Kinder haben und ich behandle die Kinder gut oder schlecht, dann hat es immer was mit den Eltern zu tun und macht was auf die Eltern. Die freuen sich oder die freuen sich nicht. Oder ich bekomme Haue. Aber diese Ebene, okay, das hat nur damit was zu tun und über Gott denken wir gar nicht nach, die gibt's nicht. Und Paulus sagt, okay, eure Erkenntnis ist schön und gut. Habt die Erkenntnis, denkt nach, toll. Und hoffentlich kommen die anderen auch dazu. Aber, und das hat er vorhin gesagt in Vers 8, das Essen, das macht euch weder besser vor Gott noch schlechter vor Gott. Also die, die glauben, das ist kein Problem, wir haben die Erkenntnis, die sind deswegen nicht besser bei Gott, weil sie die super Starken im Glauben sind. Und die, die nicht essen, weil sie sagen, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ob ich das darf, die sind deswegen nicht schlechter bei Gott. Es ist nicht entscheidend, viel Erkenntnis oder weniger Kenntnis zu haben. Das ist nicht entscheidend, wer besser ist bei Gott oder schlechter ist bei Gott. Denn auch der Schwache ist dein Bruder, für den Jesus gestorben ist. Jesus ist für den Starken gestorben, Jesus ist für den Schwachen gestorben. Und das ist der Kern dessen. Und Paulus geht sogar so weit, im letzten Vers dann zu sagen, darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt oder Anlass zur Sünde gibt, so will ich nie und nimmer Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Paulus, finde ich, geht ganz schön weit. Nie mehr Fleisch essen, falls es ein Problem ist. Immer nur Gemüse. Aber Paulus sagt, das ist so wichtig, dass wir einander lieben, dass ich bereit bin, auf das zu verzichten. Und Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf, hat im Kern dahinter den einen Gedanken, denke ich an den anderen oder denke ich an mich? Erkenntnis geht darum, okay, was weiß ich? Was kann ich? Was hab ich erkannt? Was ist meine Freiheit? Was sind meine Rechte? Es geht um mich. Aber Liebe aufbaut, Liebe, die aufbaut, die geht um anderen. Okay, wie geht's dem anderen? Ist das ein Problem für den? Schade ich dem? Oder helfe ich dem? Es geht darum, dass wir einander lieben. Dass wir einander wirklich lieben. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Es geht dann nicht darum, sein Recht durchzusetzen oder sein Recht einzufordern. Es geht dann darum, nicht zu beweisen, wie stark man im Glauben ist und was man alles machen kann. Und es geht darum, mal den Blick weg von sich zu nehmen, auf den anderen zu gucken und den anderen anfangen, wirklich zu lieben. Und den anderen zu lieben heißt, denke ich, will ich Gutes für den? Will ich, dass es dem gut geht? Ich konzentriere mich nicht nur auf den anderen, weil ich davon was bekomme. Okay, ich helfe dem jetzt und dann muss der mir wieder helfen. Es geht darum, will ich wirklich was Gutes für den? Will ich das wirklich? Und das Problem ist, das ist so grundlegend gegen alles, was in uns ist. Okay, wenn ich auf meine Freiheit verzichte, Fleisch zu essen, und die anderen machen das nicht, dann bin doch ich der Depp. Wenn ich immer nur an die anderen denke, dann denkt ja keiner an mich. Weil, okay, wenn das alle machen, toll, dann wird es funktionieren, dann werden alle gedacht. Aber wir wissen, wir leben alle lang genug, um zu wissen, dass die Welt nicht so funktioniert. Nicht die ganze Welt denkt nur an dich und wie sie dich fröhlich machen kann. Du musst an dich denken, weil wenn ich nicht an mich denke, dann denkt keiner an mich. Okay, die Mutti vielleicht, aber das war's auch. Das reicht nicht. Dann komme ich zu kurz. Das ist die Angst, die uns so sehr trägt. Okay, wir müssen auf unser Recht, auf unsere Freiheit, wir müssen dabei bleiben, weil sonst verpassen wir was. Sonst geht's uns nicht gut genug. Sonst fehlt uns was. Wenn wir nur an die anderen denken, dann haben wir weniger. Was ich interessant finde, wir denken zwar so, aber vielleicht kennst du so Leute. Ich kenne Leute, ich habe noch nie Leute getroffen, die so sehr an sich denken wie diese Leute. Die denken wirklich nur an sich. Die versuchen überall einen Vorteil für sich rauszuschlagen. Wenn die irgendwas machen oder sagen, dann weißt du schon, okay, jetzt kommt gleich irgendwas, was du machen sollst, was er sagt, keine Ahnung. Es geht's nur um sich. Das sind, und die Menschen, die sind oft die unglücklichsten Menschen. Ich habe zwei Leute in Frankfurt kennengelernt, die genauso sind. Und die sind unfassbar unglücklich. Das würden die nie zugeben, aber du siehst es voll denen an. Keiner, den ich kenne, würde sagen, ich will so werden wie die. Keiner. Obwohl sie genau das machen, obwohl sie die ganze Zeit nur an sich denken. Und es ist unangenehm, mit so Leuten zu reden. Es ist unangenehm, mit Leuten zu reden, die nur dauernd an sich denken und nur dauernd über sich reden, oder? Und auf der anderen Seite kenne ich Leute, die total zufrieden, glücklich, erfüllt aussehen. Wo andere Leute sagen, hey, ich will werden wie sie, ich will werden wie er. Und das sind Leute, die total viel an andere denken. Die total viel Gutes für andere tun. Und ja, wir denken so, okay, ich muss an meiner Freiheit, an meinen Rechten festklammern, sonst werde ich nicht glücklich. Aber wenn ich Leute beobachte, dann ist es nicht so. Das funktioniert nicht so. Wenn ich nur an mich denke, dann werde ich nicht glücklich, weil das, was uns zufrieden macht, ist nicht unser Recht durchsetzen. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Es geht nicht, weil wenn ich mit einem meiner Freunde streite, geht es nicht darum, Recht zu haben. Ich bin nicht glücklich, wenn wir nie wieder miteinander reden, aber ich danach Recht hatte. Sondern ich bin glücklich, wenn wir weiter Freunde sind. Das ist, was mir hilft. Nicht Recht zu haben. Aber das ist zutiefst was nicht in uns ist. Und die Frage ist, okay, wie können wir da hinkommen? Wie können wir Leute werden, die an andere denken? Wie können wir Leute werden, die nicht aufgebläht sind, sondern aufbauen? Wie funktioniert das? Was ist der Schlüssel? Und ich glaube, es gibt zwei, drei Schlüssel. Und der erste ist wirklich in diesen ersten Versen. Wenn jemand glaubt, er hat Erkenntnis, dann hat er wahrscheinlich noch nicht genug. Und dann der nächste Vers. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von Gott erkannt. Okay, wenn deine Erkenntnis, wenn dein Wissen über Gott muss dazu führen, dass du Gott liebst, sonst ist es nicht ausreichende Erkenntnis. Und das ist ein interessanter Gedanke. Okay, es gibt Leute, ich bin jemand, ich bin total der denkende Mensch. Ich will Sachen wissen, ich will Sachen verstehen, ich will Zusammenhänge kennen. Ich will verstehen, ich will Wissen haben, ich will erkennen. Das ist ein bisschen wie ich bin. Und Paulus sagt, okay, wenn du wirklich wissen willst, das ist gut, dass du so bist. Es ist gut, dass du alles wissen willst. Es ist toll. Aber wirkliches Wissen geht nicht, okay, hier bin ich und da ist irgendwie Gott in der Distanz und ich versuche jetzt alles aus der Ferne zu lernen, was ich kann, auf eine möglichst objektive, wissenschaftliche Art und Weise. Und danach kann ich in dem Test alle Haken richtig setzen über die Frage, wer ist Gott? Und Paulus sagt, das ist keine Erkenntnis. Das ist vielleicht ein Anfang, aber wenn du Gott wirklich kennen willst, muss es dazu führen, dass das, was du weißt, dazu führt, dass du Gott liebst. Wenn deine Erkenntnis, deine Wahrheit alleine bleibt und keine Emotionen, keine Gefühle, kein Lieben folgt, dann ist es tote Religion, tote Orthodoxie. Auf der anderen Seite genauso, wenn deine Liebe völlig ohne Wahrheit und völlig ohne Erkenntnis auskommt, dann ist es bloße Schwärmerei. Aber kann überhaupt nicht tragen, wenn in irgendeiner Form einmal die Gefühle wechseln. Wir fangen an mit Erkenntnis, aber Erkenntnis muss dazu führen, dass wir Gott lieben. Und dann sagt Paulus in Vers 3 am Ende nicht, okay, und dann kennen wir Gott und dann haben wir wirklich Erkenntnis. Und dann sagt Paulus, dann sind wir von Gott erkannt. Dann kennt Gott uns. Es ist was ganz anderes, ob ich sage, ich kenne Angela Merkel. Und ob Angela Merkel irgendwann in der Rede sagt, ich möchte auch noch meinem guten Freund David Schimmel danken, der mir da und da geholfen hat. Das ist was ganz anderes, ob ich jemanden kenne oder ob die Person mich kennt. Und das ist nicht irgendwer, sondern das ist Gott selbst. Das ist eine Idee im Christentum, die meinen Kopf völlig übersteigt. Gott kennt mich. Der Gott, der alles gemacht hat, der alles in der Hand hat, der die Welt regiert, kennt mich. Dieser Gott, der hört auf mich. Der antwortet meinen Gebeten. Das ist für mich unfassbar, wie viele Dinge Gott schon gemacht hat, einfach nur, weil ich ihn gefragt habe. Das ist unglaublich. Gott kennt mich, Gott hört auf mich. Und wenn ich das kapiere, wenn ich anfange zu verstehen, dass da ist ein allmächtiger, unfassbar liebevoller Gott und der kennt mich und der sorgt für mich, dann kann die Angst, dass ich zu kurz komme, Stück für Stück mehr weichen. Warum sollte ich zu kurz kommen? Warum sollte ich zu wenig haben, wenn der alles hat, für mich sorgt? Wenn kleine Kinder haben überhaupt kein Problem damit, ihre Süßigkeiten manchmal zu teilen, wenn sie wissen, mein Papa hat noch genug und ich krieg eh mehr zu Hause. Wenn wir die Sicherheit haben, dass wir genug bekommen, wenn wir die Sicherheit haben, dass wir nicht zu kurz kommen, dann können wir geben. Und andere lieben ist ein tolles ethisches Konzept, aber es funktioniert nur, wenn wir zuerst Gott lieben. beziehungsweise wenn wir verstehen, dass Gott uns liebt. Erst wenn wir verstehen, dass wir von Gott geliebt sind, sind wir frei, auch andere zu lieben. Weil wenn wir schon geliebt sind, dann müssen wir nicht mehr andere manipulieren, anderen Sachen machen, damit die uns lieben. Damit die uns sagen, wie toll wir sind, wie wertvoll wir sind, wie gut wir aussehen, was wir alles können. Wenn das alles schon geregelt ist, wenn die Box, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin anerkannt, ich bin respektiert, wenn die alle schon abgehakt sind, dann kann ich auf einmal ganz anders und ganz frei auf andere zugehen. Ich muss nicht mehr dafür, wie kann ich mich verhalten, was kann ich sagen, damit er mich mag, damit sie mich mag. Ich muss nicht mehr so denken, sondern ich kann sagen, alles was ich will, ist dein Leben ein bisschen besser machen. Weil wenn wir Gottes Liebe erkennen und Gott uns liebt, dann verändert uns das. Immer wenn Gott davon spricht, ob es Jesus selber ist oder die Apostel, dass wir andere lieben sollen, ist es nie irgendwie ins Leere gestellt. Okay, jetzt liebt andere. Sondern es geht immer, 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 kommt voraus, Johannes 4, Gott hat uns so sehr geliebt. Und Gott hat uns geliebt, als wir nicht besonders liebenswert waren, als wir Sünder waren. Und die Liebe Gottes besteht darin nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir wirklich von der Liebe Gottes berührt worden sind, dann müssen wir auch andere lieben. Und wenn wir andere nicht lieben, dann ist das Problem nicht hier, sondern das Problem fängt da an, dass wir Gott noch nicht erkannt haben und Gott noch nicht lieben. Wirkliche Erkenntnis, wirkliches Wissen über Gott muss dazu führen, dass wir Gott lieben. Und ich merke, dass das wächst Stück für Stück. Es ist nicht jede neue Erkenntnis, die ich sammle, sorgt dafür, dass ich Gott mehr liebe. Aber Stück für Stück. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich Gott mehr liebe, weil ich verstanden habe, dass Gott zornig ist. Dass Gott zornig ist, wusste ich schon immer. Aber irgendwann hat es dazu geführt, dass ich ihn dafür mehr lieben kann. Und das ist okay. Das ist ein langsamer Prozess zu wachsen. Und wir dürfen nicht hören mit, okay, ich muss Gott lieben und Gott kann ich nur dann lieben, wenn ich alles weiß und erst wenn auch ich alles super finde über Gott. So ein Quatsch. Ich kenne Leute, die lieben Gott sowas von leidenschaftlich und die haben fast keine Ahnung. Und ich kenne Leute, die wissen alles über Gott. Professoren, die können dir jede Frage beantworten. Und die haben keine Ahnung, wer Gott ist. Und die haben überhaupt kein bisschen Liebe. Es geht nicht darum, wie viel ich weiß. Und ob du Gott liebst oder nicht, hängt nicht davon ab, ob du dich für einen großen Theologen hältst oder nicht. Sondern die Dinge, die du weißt, die Dinge, die du wirklich verstanden hast, egal wie viele oder wenig das sind, sorgen die dafür, dass in dir Emotionen für Gott aufsteigen. Und das ist wirklich Erkenntnis. Und wenn das in dir vielleicht nur bei einer Sache vorhanden ist, dann weißt du mehr als so mancher Professor, Doktor, der nur Theorie hat, aber Gott nicht kennt. Okay, aber was ist, wenn wir Gott lieben, wie können wir dann den anderen lieben? Und lass mich so fragen, liebst du andere? Denkst du manchmal darüber nach, wie kann ich denen eine Freude machen? Wie kann ich denen helfen? Und meine Erfahrung ist, es ist ein Thema, das ist für Männer schwerer als für Frauen. Männer denken viel schneller immer nur an sich als Frauen. Ihr müsst nicht zustimmen. Meine Erfahrung nur, vielleicht gibt es dann Ärger. Aber das ist wirklich so. Denkst du an andere oder denkst du nur an dich? Okay, Gott liebt dich, super. Und du hast verstanden und das will ich dir auch gar nicht absprechen. Okay, aber jetzt sind die nächsten Schritte, andere zu lieben. Und wie kann ich das praktisch? Und ich habe mich gefragt, okay, was sind vielleicht Dinge, die ich sagen kann, die euch helfen, die einigen helfen? Und ich glaube, eine Sache, die ich gemerkt habe, ist, okay, nutzt du deine Erkenntnis, das, was du über Gott weißt, dazu, um anderen zu helfen? Zum Beispiel, du siehst jemanden, und er trifft Entscheidungen in seinem Leben, von denen du glaubst, dass sie nicht gut sind. Du würdest vielleicht sogar sagen, dass sie Sünde sind. Keine Ahnung. Ein Lebensstil, der in eine andere Richtung geht, als du glaubst. Eine Beziehung, die nicht gut sind. Kleidung, die nicht angemessen ist. Keine Ahnung. Und du hast die Erkenntnis zu sagen, okay, das ist falsch. Wenn du auf die andere Person zugehst oder wenn du sie siehst, worum geht's dir dann, wenn du es ansprichst? Geht es dir darum, Recht zu haben? Geht es dir darum, deine Pflicht zu erfüllen? Geht es dir darum, den Ruf der Gemeinde zu verteidigen? Oder geht es dir darum, dass es der anderen Person besser geht? Die Menschen, die ich kenne, die verletzt worden sind. Die wurden mit Dingen, die selber falsch gemacht haben, konfrontiert. Aber keiner wurde mit der Absicht konfrontiert, ich mein's gut mit dir, ich will dir helfen. Sondern so verhält man sich nicht, das macht man nicht, das ist Sünde, keine Ahnung. Und selbst wenn Leute das liebevoll gemeint haben, kam es nicht an. Denn die Frage ist nicht nur, liebst du Leute, sondern fühlen sich Leute von dir geliebt? Wenn du die wirklich liebst, willst du, dass andere sich auch geliebt fühlen? Und es ist ganz interessant, wenn man sagt, okay, keine Ahnung, du gehst diese Beziehung ein und das macht mir wirklich Sorgen. Und ich weiß, du machst es, weil du dich einsam fühlst und weil du glücklich werden willst. Aber wenn ich das durchdenke und wenn ich nach 3-4 Jahren gucke, dann glaube ich, dass du ziemlich einsam sein wirst und ziemlich unglücklich sein wirst. Denn das, was du wirklich willst, das wird nicht passieren. Und wir können drüber reden. Und ich sage das nicht, weil ich Recht haben will. Ich sage das, weil ich will, dass du Freude hast. Und zwar nicht nur jetzt, sondern lange. Und ich habe schon solche Gespräche geführt, auch andere Themen, wo Leute danach sich wirklich bedanken. Das heißt nicht, dass sie immer auf mich hören. Aber man kann darüber reden, man kann über Erkenntnis reden in einer Form, wo andere merken, hey, denen geht's wirklich um mich. Denen geht's nicht darum, Recht zu haben, denen geht's dann nicht darum, irgendeinen Anspruch zu erfüllen, sondern geht's darum, dass es mir besser geht. Wenn du über andere auch nachdenkst, vielleicht auch wenn du sie gar nicht konfrontierst, wenn du nur über die nachdenkst und dich Dinge an anderen Leuten aufregen und stören, warum stören die dich? Stört es dich, weil du sagst, okay, dieses Verhalten führt dazu, dass diese Person irgendwann dieses Unglück erleiden will und ich will nicht, dass diese Person unglücklich ist? Ist es das, was dich stört? Oder hat es mit dir zu tun? Die verhalten sich nicht, wie man sich verhalten soll. Wieso darf die das, wenn ich das nicht darf? Bla, bla, bla. Geht es dir wirklich darum, andere zu lieben, dass es anderen besser geht? Ich muss mich das immer wieder fragen. Das ist keine Sache, okay, habe ich einmal verstanden, ab jetzt denke ich von immer allen nur das Beste und will nur immer allen Leuten helfen. Ich muss es jedes Mal machen. Es gibt Leute, die nerven mich besonders. Die gehen mir einfach auf Nerven. Und für die muss ich am meisten beten, damit sie das ändert. Das ist für mich einer der Schlüssel, wo ich es immer wieder vor Gott bringe. Gott, das regt mich gerade richtig auf. Und dann frage ich mich, warum regt es mich auf? Und dann lerne ich Leute kennen und lerne ihre Geschichte kennen und merke, die haben so eine schmerzvolle Vergangenheit. Das ist ein Wunder, dass sie überhaupt mehr oder weniger normal sind. Und Perspektiven ändern sich. Denn jeder, mit dem du zu tun hast, jeder andere, egal wie viel oder wenig Erkenntnis, egal ob er Gott liebt oder Gott vielleicht weniger liebt, was sagt Paulus in Vers 11? Das ist jemand, für den Jesus selbst gestorben ist. Wir haben es nicht mit normalen Menschen zu tun, Menschen, die irgendwie neutral sind. Wir haben es nur mit Menschen zu tun, die unglaublich geliebt sind von einem Gott, der uns alle liebt. Und so wie Gott dich liebt, liebt er auch den anderen. Erkenntnis, alles Wissen über Gott, alles, was du weißt, ist gut. Aber wenn es bei dem alleine bleibt, dann wirst du zerstören. Dann wirst du nicht hilfreich sein. Ich weiß, du willst nicht zerstören. Ich weiß, du hast keine bösen Absichten. Ich unterstelle dir das zumindest. Aber du wirst zerstören. Wenn es dir nicht darum geht, dass es der anderen Person besser geht, dann ist es egal, ob du Recht hast. Es geht nicht darum, Streit zu gewinnen, Argumente zu gewinnen, Recht zu haben, sondern es geht darum, die Person zu gewinnen. Und manchmal heißt es, Personen stehen lassen. Manchmal heißt es, jahrelang geduldig zu sein und zuzugucken und dann da zu sein, wenn es soweit ist. Gott hat unfassbar viel Geduld mit uns gehabt. Mit mir zumindest. Gott ist unfassbar gnädig, unfassbar lange nachgedacht. Gott hat unfassbar viele dämliche Sachen von mir ausgehalten. Und wenn ich das verstehe, wenn ich verstehe, wie sehr Gott mich liebt, dann kann ich anfangen, andere zu lieben. Dann kann ich mein Wissen nutzen, um anderen zu helfen. Erstens, lieben wir Gott. Nein, falsch gefragt. Nicht lieben wir Gott, sondern wissen wir, wie sehr Gott uns liebt. Weißt du, wie sehr Gott dich liebt? Oder ist der Gedanke für dich völlig neu? Oder glaubst du, Gott kann dich gerade nicht lieben wegen und dann ist X oder Y, was immer wieder in deinen Kopf kommt, schon seit Jahren? Glauben wir, dass dass Gott uns liebt. Und vielleicht willst du mit anderen anders umgehen. Vielleicht willst du besser ein zwischenmenschliches Klima schaffen. Und vielleicht ist für manche der erste Schritt, über die Frage nachzudenken, weißt du überhaupt, wie sehr Gott dich liebt? Kannst du das glauben? Weil wenn du das nicht kannst, dann hast du schon verloren. Und es ist okay, darüber nachzudenken. Das ist okay, das zu stellen. Gott weiß es eh. Weißt du, wie sehr Gott dich liebt? Und dann die zweite Frage ist, wie können wir unser Denken immer und immer wieder erneuern, dass wir über die anderen nachdenken? Okay, wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich für sie da sein? Wie kann ich mein Wissen nutzen für andere? Und das Interessante ist, was man feststellt, wenn man aufhört, über sich nachzudenken und was seine Rechte sind, und anfängt, anderen zu helfen und anfängt zu sehen, wie das bei anderen Leuten Gutes bewirkt, das ist so viel mehr Freude und so viel mehr Erfüllung, als du glaubst. Das, was du eigentlich haben willst, gibt's nicht auf dem Weg, dass du festhältst, sondern das, was du eigentlich haben willst, gibt's auf dem Weg, Gott liebt mich und jetzt kann ich anderen geben. Und du wirst erstaunt sein, wie viel Freude in dein Leben einzieht, wie viel Frieden in dein Leben einzieht, wie viel Freiheit in dein Leben einzieht. Nicht, weil du daran festhältst, sondern weil du loslässt. Und wenn du loslässt, dann bekommst. Erkenntnis und Wissen über Gott und von Gott bläht nur auf. Und wenn wir andere lieben, wenn wir verstehen, wie sehr wir geliebt sind, dann bauen wir auf. Und das ist, was wir wollen. Das ist, was wir brauchen. Das ist, was andere brauchen. Jesus selber hat gesagt, daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt, dass ihr einander aufbaut. Nicht, dass ihr darüber streitet, wer Recht hat. Nicht an eurer Theologie sollen sich die Leute erkennen, dass ihr zu mir gehört, sondern dass ihr einander liebt, dass ihr an den anderen denkt. Das ist im Herz von Jesus, im Herz von Gott, was für seine Gemeinde gilt. Liebt einander, liebt einander, liebt einander. Und ich weiß, ich wiederhole mich. Ich weiß, es ist auch so wichtig, dass es okay für mich ist. Erkenntnis, Wissen bläht nur auf. Liebe baut auf. Verstehen, wie sehr Gott uns liebt und dann andere lieben. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich bete, dass du heute hier in diesem Morgen, ob es gleich in den Liedern ist oder im Abendmahl, dass du jedem neu zeigst, wie sehr du uns liebst. Gott, das ist die Erkenntnis, die unser Leben am meisten verändern kann. Und ich bete, dass, Gott, du weißt, hier sind einige, die das vielleicht noch nie verstanden haben, die vielleicht schon einiges wissen, schon öfter hier sind, aber noch nie verstanden haben, dass du sie liebst, die es noch nie gefühlt haben, die das wissen, aber nicht verstehen. Und Gott, ich bete, dass du das Wunder tust und Augen öffnest und schenkst es Leute anfangen, heute mehr und ganz neu oder zum ersten Mal zu verstehen, wie sehr du uns liebst. Gott, zeig mir das auch, wie sehr du mich liebst. Ich brauche es auch immer wieder. Und Vater, hilf uns. Hilf uns, unser Denken zu erneuern, dass wir anfangen, an andere zu denken. Dass unser Leben und unser Verhalten von Liebe zu anderen geprägt ist. Gott, du weißt, wie schwer es ist, Freiheit aufzugeben, Rechte aufzugeben, aufhören, egoistisch zu sein. Du weißt, wie schwer das ist. Und du weißt, wie groß die Versuchung ist, doch nur an uns zu denken. Aber Gott, die Freude liegt darin, andere zu sehen und andere zu lieben. Und die Freude liegt darin, zu wissen, wie sehr du uns liebst. Vater, hilf uns, schenk, dass es in dieser Gemeinde eine Kultur wird, die von Liebe, die einander aufbaut. Wo man selbst über die schwierigen Themen, selbst über die Sachen, wo man völlig zweier Meinung ist, das in Liebe so machen kann, dass Einheit und Liebe da bleibt. Vater, verändere unsere Herzen. Und das geht nur, wenn wir verstehen, wie sehr du uns liebst. Deswegen ist mein Gebet, Gott, lass uns noch hier in diesem Gottesdienst, Lieder, Abendmahl, was auch immer, lass uns verstehen, wie sehr du uns liebst. Und das wird alles ändern. Danke, dass du es tust. Danke, dass ich das schon erfahren durfte. Danke, dass viele das hier schon erfahren durften. Und schenk, dass es wirklich jeder, der hier ist, heute erfährt. Vater, ich danke dir. Und ich bete all das voll Zuversicht im Namen von Jesus, der zu deiner Rechten steht und sich für uns einsetzt. Und er sagt, bitte erhör das, weil ich die Leute liebe. Und Vater, in der Zuversicht bete ich all das in Jesu Namen. Amen. Wir werden jetzt ein Lieder singen, auch um uns zu erinnern, wer Jesus ist und zu verstehen, wie sehr Gott uns liebt.